Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, wir setzen heute an, was wir letztens begonnen haben, und zwar der Thron Gottes, der Mittelpunkt des Geschehens, wo wir in Vers 1 bis zur Hälfte von Vers 5 behandelt haben. Doch bevor wir in den heutigen Abschnitt einsteigen, lasst uns kurz die vier Punkte besprechen, die wir letzten Sonntag sehen konnten. Einmal haben wir gesehen, dass Gott souverän auf seinem Thron sitzt. Und das auch inmitten der turbulenten Zeiten. Zweitens ist der Thron Gottes ein Thron der Herrlichkeit, das in seinem Aussehen mit dem Japsis und Sardis Stein sowie auch dem Regenbogen, der einem Smaragd geglichen ist, dargestellt wurde, um die unerreichbare Herrlichkeit Gottes selbst zu reflektieren. Zudem kommen alle drei Edelsteine in Offenbarung 21 vor, was auf die neue Schöpfung abzielt. Und der Regenbogen war das erste Offenbarungszeichen der neuen Schöpfung nach der noachischen Flut. Das bedeutet, dass der Thron Gottes der Herrlichkeit das Wesen Gottes in seiner unvergleichbaren Weise hervorhebt. Drittens wurde zitiert, dass der Thron Gottes die innige Gemeinschaft mit den Gläubigen ausdrückt, wo die 24 Ältesten versammelt sind, die Gottes Volk repräsentieren. Zu diesem Punkt haben wir erwähnt, dass eines der Schwerpunkte, warum man sich an den wöchentlichen Versammlungen in der Gemeinschaft beteiligt, ist die ständige Erinnerung an die himmlische Existenz, die man in Christus hat, im Fokus zu behalten. Und viertens, der Thron Gottes verkündet den gerechten und heiligen Herrn. Donner, Blitze und Stimmen wurden als Merkmale aufgezeigt. Insbesondere die Kombination von Donner und Blitz im Buch der Offenbarung verweisen auf Gerichtsszenen, die wir noch im Laufe der Predigtreihe diskutieren werden. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen und aufgrund der Übersicht werden wir alle 11 Verse lesen. Schlagen wir nun auf Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 11, wo es heißt: Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und zugleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Japsis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Die zweite Hälfte von Vers 5 beginnt mit den 7 Feuerfackeln, welche vor dem Thron brennen. Sie werden auch als die 7 Geister Gottes identifiziert. Hier bietet sich auch eine passende Gelegenheit an für unseren heutigen ersten Anwendungspunkt. Und zwar, der Thron Gottes verkündet die Fülle und Vollkommenheit Gottes. Die 7 Feuerfackeln, welche brennen, sind eine Anspielung auf die 7 Lampen in der Stiftshütte und im Tempel, die von den Priestern beschnitten und immer brennend gehalten wurden. Sacharja Kapitel 4, Vers 1 betont jenes: Und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine 7 Lampen daran. Oder 2. Mose Kapitel 25, Vers 37. Und du sollst seine 7 Lampen machen, und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. In unserem Fall brennt das heilige Feuer Gottes ununterbrochen, und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber die 7 Feuerfackeln drücken auch den Geist bzw. den Heiligen Geist und seine Gaben aus. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 6 ist deutlich zu erkennen, wie der Geist Gottes über die Erde ausgesandt ist, um das Werk des Herrn zu vollbringen. Und diese wird durch die Zahl 7 gekennzeichnet, welche die Fülle und Vollkommenheit Gottes darstellen. Man beachte, sie werden hier vor dem Thron Gottes repräsentiert, beziehungsweise präsentiert, was Gottes absolute Mannigfaltigkeit widerspiegelt. Seine unverkennbare Vollkommenheit und Vollendung sind zu vermerken. Makellosigkeit und die Quelle des ununterbrochenen Lebens seines Wesens stechen hier hervor. Und der Thron Gottes, der die Fülle und Vollkommenheit Gottes verkündet, findet ebenso seine enorme Relevanz auf unsere Zeit übertragen. Speziell, wenn es Richtung Zielgerade geht. Denn vergessen wir nicht, dass der Inhalt dieser Vision in engem Zusammenhang mit dem, was zuvor geschehen ist, also mit der Einleitung und auch den 7 Briefen steht. In der Endzeit, wo die Gemeinde unter starkem Druck steht und weiterhin stehen wird. Doch sie kann sich mit Sicherheit auf den Thron Gottes der Fülle und Vollkommenheit verlassen, dass Gott uns stärken möchte, sodass auch bei uns die Lampe stetig brennt und wir in Gott diese Fülle seines Geistes in Anspruch nehmen können. Und so werden wir durch die stürmischen Fluten hindurchgehen können, da unsere Kraft auf den Herrn beruht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mit einer älteren Dame gesprochen habe und sie mir Folgendes gesagt hat: Wenn es Gott nicht gäbe, dann wäre die Welt trostlos und leer. Und sie hat somit den Nagel auf den Punkt getroffen. Denn das ist sie tatsächlich für sehr viele Personen da draußen, da der Thron Gottes der Fülle und Vollkommenheit nicht in ihrem Leben zur Geltung kommt. Und wenn das der Fall ist, dann wird es meistens durch andere Sachen kompensiert. Das exzessive Training im Fitnessstudio, um seine Frust zu überwältigen, die Flucht in dem Job, den man intensiv betreibt, wo Alltagsschwierigkeiten ausgeblendet werden sollen, die ständigen Unternehmungen, damit man sich von keinem sinkenden Schiff untergehen lässt. Aber auch das kann nicht Lebendiges aus Todes hervorbringen. Es wird trotzdem das innerliche Absterben, ein aggressiver Prozess, der nicht aufzuhalten ist, bleiben. Es sei denn, du bittest Gott mit seiner Fülle und Vollkommenheit seines Geistes zu kommen, dass er auch bei dir das lebendige Licht in deinem kranken und leidenden Herzen aufgehen lässt. Die finstere Dunkelheit in deiner Seele beseitigt, mit der du durch die Welt spazierst und geistlich tot deine Umgebung wahrnimmst. Ein nicht dürstendes Wasser will er dir schenken, damit es dir nicht mehr dürstet, wenn sein Geist in dir Einzug gefunden hat. Der Thron Gottes der Fülle und Vollkommenheit ist die Antwort und die beste und kostenlose Adresse, Gott zu ergreifen und wo die Suche nach dem Sinn des Lebens vollständig erwidert wird. Markiere dir daher diese Worte und sprich sie inbrünstig zu Gott, denn im Psalm 51, Vers 12 steht, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Was für ein wundervoller Ton! Schreiten wir nun zu Vers 6, denn da lesen wir, und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Unser zweiter Anwendungspunkt lautet daher, der Thron Gottes bezeugt die Ruhe in dem Herrn. Diese Beschreibung unterstreicht die Erhabenheit des Bildes noch weiter. Es hat zwar kein wirkliches Meer im Thronsaal Gottes gegeben, aber die Umgebung war so klar und ausdrucksvoll, so schimmernd und reglos, dass sie den Seher an den reinsten Kristall erinnert hat. Die Widerspiegelung dieser kristallartigen Oberfläche unterstreicht die Schönheit der Herrlichkeit des Herrn, die insgesamt ein unübertreffliches Bild zum Vorschein bringen. Zudem ist das Meer im Buch der Offenbarung auch mit Unruhe verbunden. Das Tier kommt aus dem Meer, wie es Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 bestätigt. Mit anderen Worten, es ist die Realität des Bösen. Zieht man nun einen Vergleich mit Offenbarung Kapitel 4, Vers 6, dann sehen wir den starken Kontrast, dass der Thron Gottes an einem Ort steht, wo die ruhelosen wilden Wellen dieser Welt nicht stören können. Auch nicht der Widerstand der Gottlosen, die wie ein unruhiges Meer sind. Beim Thron Gottes ist das gläserne Meer nicht im Turm. Es wütet nicht, noch schlägt es hohe Wellen. Es ist weit und klar, transparent und still. Und wenn man noch Offenbarung Kapitel 15, Vers 2 heranzieht, dann ist dort dasselbe gläserne Meer beschrieben, wo die siegreichen Heiligen darauf stehen und das Lied des Mose und des Lammes singen. Es zeigt also die Geschöpfe, dass die in ihrem richtigen Verhältnis zu ihrem Schöpfer stehen. Dagegen sitzt die große Hure in Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 auf den vielen Wassern, das unter ihrem dreckigen Einfluss steht, nicht rein und aufgewühlt. Aber wir Christen haben unsere Ruhe in unserem Erlöser, wenn wir uns Gottes Thron vor Augen führen, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Es ist der richtige Ort, wenn wir darauf ständig blicken. Der richtige Platz, an dem der Geist zur Ruhe kommt. Die beste Anlaufstelle, um das unruhige Herz in Stille zu bringen. Und auch wenn wir regelmäßig mit den umliegenden Gegebenheiten dieser Welt konfrontiert werden, wie der Spott über die Gläubigen, die Attacken auf unsere Geschwister in China oder dem Iran, das Ausgrenzen von wirtschaftlichen Sanktionen, wenn man sich nicht dem antichristlichen Regime beugt, sie können uns nicht von dem Frieden und dem Herrn distanzieren. Betrachtet man die gegenwärtige Lage, dann sehen wir das tobende Meer, wie es hin und her wütet. Vor kurzem wurde dies berichtet. Die Sturzflut in Texas, die durch starke Regenfälle ausgelöst wurde, hat zu katastrophalen Überschwemmungen geführt. Insbesondere im Gebiet des Guadalupe-Flusses. In einigen Gebieten fiel innerhalb von 24 Stunden schätzungsweise 15 bis 25 cm Regen. Zu NBC News. Der Guadalupe-Fluss verwandelte sich schnell in einen reißenden Strom, der ganze Gemeinden überflutete. Besonders betroffen waren Kerwin, San Saba und Junction. Die Dimension der Katastrophe wird durch die hohe Zahl der Todesopfer und Vermissten deutlich. Oder dieser Auszug. Am 11. Juli wurde das Parlament kurz vor der Sommerpause noch zur Bühne einer grotesken Komödie. Die geplante Wahl der Richterin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin musste abgeblasen werden. Die Union, die zunächst ihre Zustimmung zu der SPD-Kandidatin signalisiert hatte, stieg aus dem Deal aus. Grund: konservative Medien und christliche Fundamentalisten hatten den Parteien mit dem C im Namen eingeheizt. Grund: die Auffassung der Kandidatin, Die Würde des Menschen beginne erst mit der Geburt eines Kindes und nicht bei seiner Zeugung. Das sind alle schreckliche Szenarien. Aber darin wird deutlich, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wie viel Unruhe es wirklich existiert. Denn es ist eine Zeit, wo vieles geschieht. Wie Wetterkatastrophen oder der furchtbare moralische Verfall. Zieht man nämlich Bilanz mit der damaligen Zeit, dann kann man sicherlich festhalten, dass das Ausmaß der Gottlosigkeit in unserer Gegenwart signifikant zugenommen hat. Wer hätte denn jemals gedacht, dass protestantische Kirchen gleichgeschlechtliche Trauungen billigen, ein Bridemans eingeführt wird und sogar vermeintlich christliche Akteure sich daran beteiligen, indem man die Regenbogenfahne, das Zeichen, das Gott zwischen ihm und dieser Erde gesetzt hat, nimmt und pervertiert. Ja, es ist die Realität von einem schrecklichen Desaster. Wie müssen sich dann Ungläubige in diesem Chaos zurechtfinden, die keinen Anker der Seele haben, die den tagtäglichen Manipulationen ausgeliefert sind? Ja, sie haben es deutlich schwerer. Und viele suchen dann Hilfe im Okkultismus, der gerade einen extremen Boom verzeichnet. Denn wenn man aufgebracht ist und keine Ruhe hat und auch nicht dem christlichen Gott begegnen will, dann werden eine Vielzahl Orientierung an der falschen Liegenschaft suchen. Und das mit verheerenden Folgen. Das christliche Medienmagazin Pro berichtet, in der Schweiz gehören 36% der Bürger keiner Religionsgemeinschaft an. Tendenz steigend. Vor 10 Jahren machten die Religionslosen noch 22,2% der Bevölkerung in der Schweiz aus. Wie in der Bundesrepublik kämpfen auch die beiden großen Kirchen in der Schweiz mit massiven Mitgliederschwund. Eine Entwicklung, die regelmäßig mit eigenen Erhebungen vom Bundesamt für Statistik bestätigt wird. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch eine überraschende Entwicklung. Demnach steigt die Nachfrage nach spiritueller Lektüre an, trotz Säkularisierung und sinkender Nachfrage an Gottesdiensten. Mit spiritueller Lektüre sind Bücher, Zeitschriften und Beiträge im Internet gemeint. Nutzten solche Medien im Jahr 2014 noch 13%, ist der Wert in den vergangenen Jahren auf 20% gestiegen. Explizit nicht darunter fallen religiöse Bücher oder heilige Schriften. Diese werden im Vergleich zu 2014 insgesamt weniger gelesen. Dort verzeichnen die schweizerischen Statistiker einen Abfall von 16 auf 13%. Auch dann werden keine Wahrsager, kein Kartenlegen, kein Pendel, kein Räuchern, kein spirituelles Yoga, keine Gespräche in die unsichtbare Welt mit den Mächten der Hölle, über die der Allerhöchste selbst verfügt, helfen, wenn eine spirituelle Lektüre einen nicht weiterbringt. Doch der Thron Gottes, der die Ruhe in dem Herrn bezeugt, ist kostenlos und will dir ein Leben voller Ruhe schenken. Schon der Herr Jesus beteuert es in Johannes Kapitel 14, Vers 27 so. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. In weiterer Folge lesen wir in Vers 6 bis 8, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Der dritte Anwendungspunkt an unserer Stelle lautet, der Thron Gottes enthüllt die vier lebendigen Wesen des Herrn. Johannes sieht also vier lebendige Wesen mit Augen vorne und hinten, die jeweils sechs Flügel haben. Man beachte, es gibt sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zwischen der Vision des Johannes und den entsprechenden Visionen von Hesekiel Kapitel 10 und Jesaja Kapitel 6. Jesaja hat sechsflügelige Wesen Seraphim genannt, die über den Thron gestanden sind, gesehen. Hesekiel hat ähnliche Wesen gesehen, die aber als Cherubim bezeichnet wurden. Jede davon hatte vier Gesichter mit vielen Augen, aber nicht sechs, sondern nur vier Flügel. In unserem Kasus finden sich also beide Elemente von den Visionen der zitierten Propheten. Nebst dem sind sie in der Mitte und ringsum von der Thron positioniert. Die Mitte hat also eine zentrale Stellung in Gottes Gegenwart, wenn man noch Kapitel 5 in Betracht zieht, wo das Lamm an diesem Punkt zu sehen ist. Dagegen werden die 24 Ältesten nur um den Thron herum dargestellt. Des Weiteren wird jedes der vier lebendigen Wesen unterschiedlich dargestellt. Und da besteht auch ein Unterschied zu Hesekiel Kapitel 10. Denn dort ist jede Form aus den vier Formen zusammengesetzt. Aber hier sind die Formen getrennt, wo jedes mit einem bestimmten Merkmal gekennzeichnet ist. Und jedes dieser Merkmale ist mit irdischen Geschöpfen zu vergleichen, die auch eine biblische Symbolik besitzen. Doch warum sind hier die Formen getrennt und nicht wie in Hesekiel zusammengesetzt? Weil jedes der vier lebendigen Wesen eine spezifische Funktion hat. Und das Interessante ist, dass in Offenbarung Kapitel 5, Vers 11 eine Differenzierung zwischen diesen vier lebendigen Wesen und den Engeln gemacht wird. Die Konklusion lautet daher, dass diese vier Wesen als himmlische Geschöpfe dargestellt werden, die wie die Ältesten und die Engel der höchsten Ordnung angehören und so an Regierung Gottes und der Anbetung beteiligt sind, worüber wir dann noch reden werden, und zwar konkret, was die Anbetung anbelangt. Des Weiteren ist die Zahl 4 kennzeichnend für die Erde. Man findet es in Ausdrücken wie vier Windrichtungen oder vier Ecken der Erde. In Markus Kapitel 13, Vers 27 steht geschrieben: Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Und neben ihren kompletten Gerichten, die im Verlauf des Buchs noch gezeigt werden, werden sie mit voller Augen von vorne und hinten sowie ringsum als auch inwendig erläutert. Das zeigt ihre allumfassenden und wissenden Augen, welche die Erde durchsuchen. Sie haben vollkommene Einsicht, die mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Und sie vollstrecken die Strafen nur an denen, die sie wirklich verdienen. Sie stehen also unmittelbar mit Gottes rechtschaffenen Augen in Verbindung, sodass sie in ihren Tätigkeiten akkurat handeln. Aber wie finden diese vier Gestalten in unserem Leben Anwendung? Wenn wir aufgepasst haben, dann sind diese vier lebendigen Wesen eine Ermutigung in der Verfolgung auszuharren, weil der Gläubige weiß, dass Gott deren Notlage genau kennt und zur rechten Zeit seinen fürchterlichen Zorn ausgießt, wo er so zu ihren Gunsten handeln wird. Wir kommen nun zu den abschließenden Versen 8 bis 11, die sich mit der Anbetung Gottes befassen. Der vierte und letzte Anwendungspunkt für heute wäre: Der Thron Gottes offenbart die Verehrungswürdigkeit des Herrn. In Vers 8 sehen wir noch, dass die vier lebendigen Wesen unaufhörlich Tag und Nacht rufen: Heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Wenn wir den Aspekt der andauernden Zeit betrachten, der in den Worten bei Tag und bei Nacht zum Ausdruck kommt, dann wird der sehr intensive Gegensatz bei den Ungläubigen besser verständlich gemacht, wo wir noch dazu kommen, denn die Anbeter des Tieres werden weder Tag und Nacht Ruhe haben. Hier sei gesagt, dass diese permanente Anbetung des Herrn die gebührende Äußerung für Gottes Wesen ist. Es hat kein Ende und zeigt sich in ihrem kontinuierlichen Verlauf. Sie ist unablässig und das zeigt den unvergänglichen Charakter des Lobes. Das Zentrum allen Geschehens wird so in den Mittelpunkt präsentiert, um Gott mehr als alles andere hervorzuheben. Und wenn hier dreimal heilig, heilig, heilig bekräftigt wird, dann hat es damit zu tun, dass die dreifache Wiederholung die ultimative Stellung Gottes zu zementieren. So wird die Aufmerksamkeit auf die unendliche Heiligkeit Gottes gelenkt. Es ist eine Eigenschaft Gottes, die von den Geschöpfen in seiner Gegenwart als Ehrfurcht empfunden wird. Und hier wird Gottes Heiligkeit gefeiert, die sich in seinem ewigen Dasein, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft manifestiert. Die Anbetung wird also hier im Bekennen gezeigt, dass Gott heilig ist und in seiner einmaligen Wesensart beschrieben. Zudem wird die Anbetung im Geben unterstützt, wo Ehre und Dank und Herrlichkeit dargebracht werden. Was das konkrete Darbringen von Herrlichkeit betrifft, so wird es im Griechischen mit Doxa angegeben und es entspricht dem alttestamentlichen Wort Kabo. Beide Begriffe drücken den unendlichen inneren Wert der Substanz und des Wesens Gottes aus. Das wird also dem König der Könige zugesprochen. Zudem geben sie ihm auch Ehre. Dies wird beschrieben als die Ehre, die jemand aufgrund seines Ranges und seines Amtes hat. Es ist hier die Ehre, die Gott allein und in besonderer Weise auszeichnet. Und sie geben ihm auch Eucharistan oder Dank. Daraus ergibt sich unser Wort Eucharistie. Es ist eine aktive, dankbare Sprache zu Gott. Man sehe den Unterschied zwischen Lob und Dank, der in der Verehrung Gottes in Erscheinung tritt. Aber was ist konkret der Unterschied zwischen Lob und Dank? Dank ist Erkenntlichkeit. Dabei ist ein Bezug zu dem, der dankt, vorhanden. Dadurch unterstellt sich der Dankende dem, dem er dankt. Man ist positiv davon betroffen, dass man etwas davon hat. Zum Beispiel, ich danke dir, dass du das Essen zubereitet hast. Und weil der Dank mit einer Komponente der Unterordnung einhergeht, ist es undenkbar, dass Gott einem Menschen Dank oder zu Dank verpflichtet sei. In Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 9, spricht der Herr Jesus so: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jedem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Hier wird also die völlige Unterstellung gegenüber Gott demonstriert, denn nur ihm kann dieser einzigartige Dank in der höchsten Form gelten. Dagegen ist Lob Anerkennung, wie Anerkennung einer Tat, einer Gabe oder Eigenschaft dessen, der gelobt wird. Somit wird der Gelobte erhoben. Auch beim Lob ist im Gegensatz zum Dank nicht notwendigerweise ein Bezug zum Lobenden vorhanden, und daher auch nicht notwendigerweise eine Unterordnung des Lobenden gegenüber dem Gelobten. Daher ist es auch möglich, dass Gott einen Menschen lobt. In Matthäus Kapitel 25, Vers 21 lesen wir, da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Halten wir fest, die Anbetung bezüglich Gott ist also vom gründlichen Nachsinnen über Gott geprägt. Es fließt heraus aus dem Nachsinnen über Gottes Wort und über Gott, was sein Wesen angeht. Anbetung geschieht mit Verständnis und ist keine stereotype Wiederholung von bestimmten Formeln, bla 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 bla. Hier bringen sie Gott Dank, Ehre und Herrlichkeit, der auf dem Thron sitzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das unterstreicht nochmals die ultimative Stellung Gottes. Nicht irgendwer sitzt auf dem Thron, sondern es ist der Allerhöchste. Der Souveräne, der ich bin, der Lenker des ganzen Universums und der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit anderen Worten ist seine ewige Anwesenheit eine beständige Realität. Der Unsterbliche, das Alleinstellungsmerkmal, wird ihm hier zugeschrieben. Das nie aufhörende Licht Gottes brennt nicht, weil es wie ein Lichtschalter betätigt wird, sondern ist in seiner nie aufhörenden Göttlichkeit zu identifizieren. Und jedes Mal, wo ihm Herrlichkeit und Dank und Ehre dargebracht werden, so fallen die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren, vor Gott nieder und beten ihn an. Und sie geben dem Herrn ihre eigene Herrlichkeit, die Gott ihnen geschenkt hat, was das Abwerfen ihrer Kronen vor dem Thron symbolisiert. Sie sind sich bewusst, dass ihr empfangener Lohn allein Gott zu verdanken ist. Und sie entsagen sich somit aller Ehre, weshalb es als Zeichen vor dem allmächtigen Herrscher liegt. Deshalb sind auch alle Kronen gnädige Gaben eines gnädigen Königs. Ihre Ehre ist daher darauf zurückzuführen, dass sie von dem Herrn verliehen wurde. Und zu Recht sprechen sie ihm, dass er würdig ist zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Sie begründen hier ihre Anbetung. Gott ist würdig, in seiner ganzen Schöpfung die Herrlichkeit und Ehre aller seiner Geschöpfe in Empfang zu nehmen. Und er ist es würdig, über sie alle Macht zu empfangen. Wie kommt es, dass er Kraft empfangen soll, wenn er doch Gott ist? Er bekommt von den Seinen die Anerkennung, dass er der Kräftige ist, von dem alle Kraft kommt. Sie sagen ihm Danke, dass er alle Kraft hat. Und wenn wir uns ihm willig und völlig ausliefern, dann kann er uns verwenden zu seiner Ehre und Macht vermehren. Denn je mehr man von sich gibt, desto größer kann sein Herrschaftsbereich in unser Leben wirken. Doch warum all das? Denn er hat alle Dinge geschaffen. Jedes Geschöpf, jedes noch so kleine Detail, die bestehen, sind dem Ersten und dem Letzten zu verdanken. Die prächtige Sonne, die vielfältigen Tiere, die kostbaren Nahrungsmittel, das angenehme Trinkwasser, denn einzigartiges Leben in Gottes Hand sind dem Urheber, dem Ersten und dem Letzten zuzuordnen. Und durch seinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, weil er es ausdrücklich wollte. Und so ist es geschehen. Es war in seiner liebevollen Intention und hatte einen genialen Plan. Und weil er das Ziel von allem ist, wurden sie zu seinem Willen geschaffen, um ihm zum Willen zu sein. Und er möchte auch dich gebrauchen, sodass auch du den Herrn verehrst. Er möchte seinen Willen in deinen Willen zur Geltung kommen lassen. Dazu ist es aber wichtig, dass du dich im Tag täglich zur Verfügung stellst und so den Sinn deines Lebens findest, die in der Gemeinschaft mit ihm zum Tragen kommt. Ihr Lieben, wir konnten heute weitere 4 Punkte sehen bezüglich dem Thron Gottes. Erstens, der Thron Gottes verkündet die Fülle und Vollkommenheit Gottes. Zweitens, der Thron Gottes bezeugt die Ruhe in dem Herrn. Drittens, der Thron Gottes enthüllt die 4 lebendigen Wesen. Und viertens, der Thron Gottes offenbart die Verehrungswürdigkeit des Herrn. Wahrhaftig, ein wundervoller Thron. Und das nächste Mal, in Kapitel 5, wird das Lamm Gottes in den Fokus gerückt. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus. In alle Ewigkeit. Amen. Amen.